ARD.
Ich würde mich auch als Deutsch definieren. So, ich bin halt hier geboren, hier aufgewachsen. Ich habe es mir nicht ausgesucht. So, ich bin durch und durch deutsch sozialisiert. Meine Kinder schon assimiliert. Die sprechen ja gar keine zweite Fremdsprache mehr. Aber trotzdem leben wir eine andere Lebensrealität. Wir haben andere Ängste, die gar nicht gesehen werden.
Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich sitze im Zug von München nach Köln im ICE und dann geht's weiter mit der Regionalbahn nach Wuppertal. Ich bin immer noch total müde. Ich bin nämlich um 5 Uhr aufgestanden. Der erste Kaffee ist schon intus, aber irgendwie hat der noch nicht gereicht. Ich glaube, ich muss mir noch mal einen holen. Hey, liebe Eltern. Ich hoffe, ihr seid gut versorgt mit Kaffee, Tee oder was auch immer ihr gerade braucht. Wie schön, dass ihr Eltern ohne Filter hört. In der ARD-Audiothek oder woanders. Ich bin Line. Manche kennen mich vielleicht von unserem Instagram-Kanal. Ich habe 2 Kids. Die sind 4 und 6. Und jetzt mache ich diese Podcast-Folge und freue mich riesig darüber, denn das Thema bewegt mich enorm und euch vielleicht auch. Wart ihr in den letzten Wochen, mit oder ohne Kinder, auf einer Demo für Demokratie gegen Rechtsextremismus? Davon gab es ja viele, verteilt über ganz Deutschland. Mehrere Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen, haben Transparente bemalt oder Lichterketten gebildet. Eine Recherche des Netzwerks Korrektiv über Deportationspläne von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte hat für einen riesen Schrecken gesorgt. Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich davon gelesen habe. Wenn ich mich in die Lage versetze, dass ich mit meinen 2 Kindern und meinem Mann aus meiner Heimat vertrieben werden würde und wir in einem Musterstaat ganz woanders neu starten sollen, puh. Miman, 46, alleinerziehender Vater, der mit seinen Söhnen in Wuppertal lebt, hat mit seinem Verein eine der Demos mitorganisiert. Und er hat selbst Ausgrenzung erlebt. Warum deshalb Wurzeln und Flügel, die ja auch für unsere Kinder so wichtig sind, zu seinem Motto geworden sind, erfahrt ihr später.
Nächste Station, Wuppertal, Barmen.
Ich habe Miman besucht. Nach der Zugfahrt steige ich in den Stadtbus. Fahre vorbei an der berühmten Wuppertaler Schwebebahn. Jetzt biege ich in eine kleine Seitenstraße ab, bis ich vor einem Altbau mit reich verzierter beige-gelber Fassade stehe. Einmal klingeln.
Hallo, grüß dich. Bist du der Damian?
Ja.
Ah. Hi.
Hi.
Hallo, servus.
Hi. Komm rein, bitte.
Schuhe ausziehen?
Nö, lass ruhig an. Einfach hier durch. Ja, die Jungs sind heute da. Ist Karneval bei uns.
Ja, ich hab's schon gesehen auf der Fahrt.
Ja, es ist, sind mal wieder die wilden Tage ausgebrochen hier.
Aber hallo.
Bitte komm, setz dich. Ja, willkommen in unserem Chaos.
So ist er, der Miman. Heißt mich in seinem Chaos willkommen. Mag ich eh lieber als so picobello aufgeräumte Wohnungen. Mimans Söhne Damian, 10, und Amaro, 12, sind heute zu Hause. Wegen Karneval haben sie schulfrei. Der Jüngere, Damian, setzt sich zu uns ins Wohnzimmer. Er will mithören, was sein Papa erzählt. Miman trägt ein grünes T-Shirt mit großen gelben Buchstaben drauf. From here, also von hier, steht da. Es ist der Titel eines Dokumentarfilms, in dem Mimans Geschichte erzählt wird. Genauer gesagt die von seiner deutschen Staatsbürgerschaft. Er hat nämlich keine. Auf Mimans Armen hat er sich groß und präsent die Namen seiner 4 Söhne eintätowieren lassen. Neben dem Fernseher auf einem Regal stehen gerahmte Familienfotos. Vor allem von einem kleinen Jungen mit kastanienbraunen Augen und einem niedlichen Lächeln. Daneben eine Kerze. Bevor ich darauf näher eingehe, sagt mein Podcast-Gast erstmal Hallo.
Magst du dich einmal vorstellen?
Hi, ich bin Miman. Ja, also ich heiße Miman Jascharowski, ich komme gebürtig aus Düsseldorf, bin dort geboren und aufgewachsen, bin dann mit Anfang, Mitte 20 so nach Berlin gezogen, habe dort eine Zeit lang gelebt. Kurz bevor ich da hingezogen bin, habe ich mich auch angefangen, mehr so mit bürgerrechtlichen Dingen zu beschäftigen, einfach aufgrund meiner Zugehörigkeit zu einer Minderheit, zu der Minderheit der Roma.
Miman ist Rom. Seine Eltern sind 1968 als Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland ausgewandert. Er ist in Düsseldorf geboren. Schätzungsweise 100.000 Menschen gibt es hierzulande, die zu den Roma oder Sinti zählen. Seit mehr als 600 Jahren lebt die Volksgruppe in Deutschland und Europa. Hier wurden sie aber schon vor Jahrhunderten systematisch verfolgt und entrechtet. Eine 500.000 Sinti und Roma wurden von den Nazis ermordet. Ein Trauma, das erst spät und dürftig aufgearbeitet wurde und sich wie ein roter Faden bis in die junge Generation zieht. Ich hatte ehrlich gesagt vor unserem Gespräch ein wenig Schiss, dass ich was Blödes sage. Einfach weil ich bisher wenig Berührungspunkte mit Roma hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gebe es zu, bei mir ploppen bei dem Stichwort einige Klischees im Kopf auf. Aber kaum im Gespräch legt sich meine Aufregung, denn Miman gibt mir das Gefühl, ich darf alles fragen. Wir reden 3 Stunden und wenn ich nicht den Zug nach Hause hätte erwischen müssen, wäre ich noch länger geblieben. Mir fällt seine typisch rheinische Frohnatur auf. Miman ist locker und aufgeschlossen, während er mir erzählt, wie sein Alltag aussieht.
Wann steht ihr so auf? Wie weit habt ihr es in
Also Damian Schule? Steht immer am frühesten auf, der stellt sich den Wecker um 6. Ich verstehe immer nicht, warum er das macht, weil die Schule ist tatsächlich, man sieht hier das rote Backsteinhaus, das ist seine Grundschule.
Ja, perfekt.
So, er muss nur über die Straße gehen so und geht dann halt auch erst er geht auch immer viel zu früh, er geht schon um 7.35 Uhr, 7.40 Uhr los und spielt dann halt drauf im Pausenhof mal ein bisschen mit seinen Freunden oder so. Aber er steht tatsächlich immer am frühesten auf, danach sein großer Bruder und ich meistens so, ja, 7, 7.30 Uhr rum.
Das heißt also, beide Jungs verlassen selbstständig das Haus und du musst niemanden mehr irgendwo hinbringen, weil die Grundschule so nah ist.
Genau, genau.
Und die kommen dann auch selbstständig wieder nach Hause nach der Schule.
Ja. Die haben auch einen eigenen Schlüssel mittlerweile und das klappt.
Dann kommen die Kids heim und dann, wie sieht so ein typischer Nachmittag aus bei euch?
Ja, typischer. Ich meine, die distanzieren sich natürlich auch immer mehr von mir und wollen mehr so ihr eigenes Ding machen. So Gaming ist gerade bei denen ganz groß angesagt. Das ist immer wieder ein Streitpunkt auch leider. So, weil die halt schon gerne mehr wollen, als sie dürfen und das auch gerne auch mal überreizen. So,
wie viel dürfen sie denn?
Ja, ich meine, ich finde das nicht schlimm, wenn sie jetzt mal so eine Stunde oder so am Tag halt spielen. Aber dann ist halt so... Ja, dann wären es halt schnell mal irgendwie 2 oder 3 Stunden. Und wenn ich es dann anspreche und dann so, ja, du hast doch nichts gesagt. Also, ich dachte aber, das wäre klar.
Das habe ich davor doch schon 10-mal gesagt.
So halt,
kannst du dir mal merken.
Ja.
Oh ja, die typischen neuralgischen Punkte. Das fängt bei mir auch schon an, natürlich bei meinen Kids, die ja noch deutlich kleiner sind.
Nee, früher war das auch echt einfacher so, weil da war es halt klar, okay, Spiele ist nicht für die, dann durften die halt so einmal die Woche oder irgendwie sowas mal am Wochenende oder so. Aber mit Corona, das hat echt so vieles irgendwie geändert. So, ne? Also die Kinder saßen zu Hause fest, die konnten nicht raus. Ja, was machst du mit so einem Kind? Du kannst ja auch nicht den ganzen Tag nur Bücher lesen lassen. Dann wird ja auch irgendwann gucken, die irgendwie über Kreuz. Und ja, so hast du halt dann immer mehr locker gelassen und noch mehr locker. Ja, und das jetzt wieder zurückzuziehen, das ist fast unmöglich. Ne? Wenn man einmal losgelassen hat, dann gibt es da fast kein Zurück mehr. Also ich habe keinen Zurück mehr gefunden.
Was bei uns aus der Corona-Zeit hängen geblieben ist, diese Angst vor der Ansteckung. Mir steckt sie immer noch in den Gliedern und meinen Kindern auch. Warum es bei Mimans Familie mit dem Zurück nicht so gut geklappt hat, hat auch mit dem schwierigen Lebensabschnitt zu tun, der hinter ihm liegt und der sich noch heute in seiner Wohnung zeigt.
Das ist chaotisch, sagst du. Ist ja auch ein totaler Männerhaushalt.
Ja. Gut, das sollte kein Grund sein, dass es chaotisch ist, ne? Aber bei uns ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir alles Jungs sind oder Männer. Ja, es war auch tatsächlich vorher mal anders bei mir gewesen. So, eins meiner Kinder ist ja auch verstorben vor 4 Jahren, ne? Und das hat mich doch ganz schön aus der Bahn geworfen auch so, ne? Also davor war es wirklich anders, da hatte ich so eine Routine gehabt, morgens aufstehen, bevor die Kinder wach sind, erstmal schon mal sauber machen und so. Dann wurde der Erste wach und dann konnte man Frühstück zubereiten und so. Aber als Matteo dann gestorben ist, das hat erstmal mich total aus der Bahn geworfen. Und ich bin immer noch so ein bisschen dabei, so meinen Weg wieder zurückzufinden in die Bahn, so quasi, ne?
Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Ja, es war ein Trauma ohnegleichen. Und ich wusste ja, dass es passieren kann. Mein Sohn war ja krank, so die Ärzte haben halt gesagt, eines von 3 Kindern mit dieser Erkrankung stirbt. Und man hofft natürlich aufs Beste, aber es war halt jetzt nicht gänzlich unerwartet, ne? Und trotzdem ist es kommt dann, wenn es dann wirklich passiert ist, trifft einen ganz anders, als man sich hätte je vorstellen können. So. Also das kann man sich nicht vorstellen.
Und damals warst du schon getrennt von der Mutter von Matthias.
Ja, da lief gerade die Trennung und Gerichtsstreitereien und weiß ich nicht was alles. War eine harte Zeit gewesen, ja.
Also alles auf einmal.
Die Fotos neben dem Fernseher und die Kerze, das sind Erinnerungen an Matteo. 3 Jahre alt ist er geworden. Aber nochmal zusammengefasst, wie es Miman durchs Leben wirbelte. 2009 bekommt er mit seiner Freundin in Berlin seinen ersten Sohn. Die Beziehung zerbricht. Der Sohn bleibt bei der Mutter, Miman geht zurück ins Ruhrgebiet. Bald darauf trifft er eine neue Frau. Mit ihr bekommt er 3 Kinder. Amaro, der heute 12 ist, Damian, 10 und Matteo. 4 Söhne hat er nun. Der jüngste, Matteo, erhält bei der Geburt eine schwere Diagnose. Mitochondriopathie. Eine unheilbare Krankheit, bei der die Energieversorgung der Zellen gestört ist. Sie kann zu Entwicklungsverzögerungen und verkürzter Lebenserwartung führen. Zeitgleich bröckelt Mimans 2. Beziehung. Miman ist plötzlich mit 3 Kindern alleinerziehend. Noch dazu hat sein Vater 2 Schlaganfälle und braucht Unterstützung. Miman holt ihn zu sich in die Wohnung. Arbeiten als Sozialarbeiter kann er dann nicht mehr. Das heißt, das Geld ist eigentlich immer knapp. Spontan einen Ausflug mit den Kindern machen, nicht drin. Im Urlaub waren Mimans Kinder noch nie, sagt er. Und zu der Zeit vor 5 Jahren, als noch dazu der Kleinste so krank war, dass er intensive Pflege benötigte, reichte es hinten und vorne nicht.
Der musste Medikamente nehmen, also auch mitten, also morgens, Mittag, nachmittags, abends, mitten in der Nacht und am nächsten Tag wieder. Ja, also ich musste mir den Wecker um 3 Uhr morgens stellen, damit ich ihm dann das Medikament verabreichen kann. Ja, und dann um 6:30 Uhr muss er halt wieder aufstehen, weil dann werden ja die Kinder langsam wieder wach und so, ne? Also,
müssen in den Kindergarten oder genau, Schule oder
genau, damals halt noch Kindergarten.
Ja, war krass. Regelmäßige Arztbesuche haben wahrscheinlich auch dazu gehört.
Genau, die Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, das war immer sehr, sehr schwer gewesen. Ne? Also der kam immer so alle 6 bis 8 Wochen kam er in Krankenhaus für eine Woche oder so, weil es ihm dann wieder so schlecht ging. Und ja, dann guck mal, wie du hier die Kinder und den Vater noch versorgt kriegst. Ne? Erstmal Familie anrufen, gucken, wer kann und wer ist bereit. Und haben natürlich schon mitgeholfen, aber hast auch immer wieder Situationen gehabt, wo dann keiner da war. Ne? Dann sind wir halt so mit alle Kinder ab ins Krankenhaus so, ne, und haben so uns Gott sei Dank, die kannten uns dann auch nach einer Weile und wussten über unsere Situation, haben uns dann auch so Pritschen da hingelegt und so und auch mit den Kosten konnte ich durchaus auch mit denen reden und dass das nicht ganz so extrem wurde, weil für die Kinder muss ich ja extra dann bezahlen, dass sie auch da sind, dass sie Essen kriegen und sowas alles, ne. Ja, und dann zwischendurch aber dann auch aus dem Krankenhaus nach Hause kommen, um den Vater zu versorgen und so. Das war schon nicht ohne.
Boah, harte Zeit. Das mit dem Tod von dem Kleinen, das ging dann relativ abrupt, hast du gemeint, oder? Das sah erst
ja,
gut
es,
aus und dann auf einmal.
Ja, es war wieder normaler Krankenhausaufenthalt, sag ich mal. Also er war wieder so weit, dass er ins Krankenhaus musste. Wir sind wieder hin. Das war im Grunde Routine, ne? Aber dann kam er halt in die Station und dann ging es auf einmal peu à peu. Nach 2 Stunden kam er auf die Intensivstation, weil die Werte.
Wie hast du das erkannt, dass er ins Krankenhaus musste?
Man hat ihm das angesehen. Ihm wurde schlecht. Er konnte, er konnte auch keine feste Nahrung so gut zu sich nehmen. Er hatte auch so eine Art Schluckschwäche gehabt. Aber er hat dann die Milch angefangen zu erbrechen und so Geschichten so, ne? Und das war immer ein Zeichen gewesen. Okay, es scheint wieder loszugehen.
Und dann wart ihr vor Ort und dann kam er auf die Intensivstation.
Genau, und dann hat es keine 2 Tage gedauert und dann war er schon weg.
Krass.
Ja.
Und dann mussten die Ärzte dir dann die Nachricht überbringen?
Er war ja noch an den Schläuchen so und die haben ihn noch nicht abgestöpselt gehabt und haben erstmal, aber die haben halt gesagt, die Organe haben schon versagt und es bringt einfach nichts mehr.
Schon wartet die nächste pflegerische Herausforderung auf ihn. Mimans Vater kann nicht mehr allein essen und trinken. Über 4 Jahre lang kümmert sich Miman Tag und Nacht. Im Herbst ist sein Vater mit 82 Jahren gestorben. Jetzt ist Miman mit seinen 2 Söhnen Damian und Amaro allein. Sie haben zum ersten Mal seit langem mehr Zeit für sich und auch mehr Raum.
Habt ihr beide ein Zimmer, ein Kinderzimmer oder teilt ihr euch eins?
Wir teilen uns noch eins.
Okay. Ja, noch. Das muss ich dir erzählen. Als mein Vater gestorben ist, Damian war an dem Tag gerade zu Hause gewesen, weil er selber krank war. Und ich habe halt meinen Vater drüben gefunden. Er hat es nicht gesehen. So, ne? Ich habe ihm, als er rüberkommen wollte, habe ich ihm gesagt, er soll bitte da bleiben. Und dann bin ich halt rausgegangen aus dem Zimmer und ich war natürlich total durch den Wind. Ne? Mein Vater ist gerade gestorben. Wie verhältst du dich? Er ist zu Hause gestorben. Wen rufst du an? Rufst du einen Krankenwagen? Rufst du Feuerwehr? Wen rufst du an? Am Ende, man soll den Hausarzt anrufen. So, das habe ich dann irgendwie über die 112 festgestellt. Also hat man mir dann so gesagt. Und habe ich natürlich auch Damian gesagt, so hey, pass auf, so und so sieht's aus. Opa ist über Nacht gestorben. Ne? Und der hat halt kurz darüber nachgedacht. Das Erste, was der mich gefragt hat, war, und, wer kriegt jetzt das Zimmer?
Alles klar. Ja. Aber dann kann ich mir das so vorstellen, dass sozusagen das Pflegezimmer von deinem Vater jetzt umgebaut wird.
Genau, ich habe das jetzt alles rausgeräumt. Auch die, der hat ja so ein Krankenbett und so gehabt. Das wurde jetzt wieder abgeholt vom Sanitätshaus. Und jetzt steht das Zimmer leer, jetzt müssen wir es einmal komplett renovieren. Und wenn das fertig renoviert ist, dann, ich weiß nicht, wer soll das Zimmer eigentlich bekommen? Du oder Amaro?
Amaro.
Amaro bekommt es, okay.
Habt ihr das schon ausdiskutiert?
Ja, ja, das haben die schon unter sich geklärt.
Du hast ja ziemlich viel Familie in Düsseldorf. Mhm. In dem Interview habe ich gelesen, du würdest 400 Menschen zu deiner Familie zählen.
Haushalte.
400 Haushalte? Ja. Ach krass, das sind dann noch viel mehr.
Ja.
Wie hast du das zusammengezählt? Wie kommst du drauf?
Ach, da hat sich mal mein Bruder mal die Mühe gemacht, da einfach mal zusammenzurechnen. So, ne? Also was gibt es eigentlich an Haushalten? So, ne? Also man sieht die auch immer wieder auf Hochzeiten, Beschneidungsfesten, was auch immer, kommt ja die Familie auch immer wieder zusammen, so, ne? Und da hast du alleine auf so einer Feier hast du schon irgendwie 300-400 Menschen, so, ne? Also,
und das sind aber dann wahrscheinlich Cousinen ersten, die, zweiten, genau, die engste dritten
Familie
Grades.
Halt, ne? Genau.
Aber die engste Familie sind nicht 400. Genau, genau.
Doch.
Echt?
Ja, klar.
Krass.
Ja, wenn jeder Haushalt irgendwie 4-5 Kinder hat, ne? Und dann 4-5 Onkels, die auch nochmal 4-5 Kinder haben und so. Ja, so läppert sich das.
Wow. Also Kinderreichtum ist dann schon ein Thema in deiner Familie.
Ja, also was heißt ein Thema? Nö, Kinder sind halt einfach da.
Sind gewünscht und...
Genau, deswegen. Sie sind auch gewollt und ein Leben ohne Kinder ist schwer vorstellbar. So, ne? Also in unserer Vorstellung von Leben.
Für dich auch?
Ich wollte immer Kinder haben, ja. Ich hatte jetzt keine Anzahl im Kopf. Ich hätte immer gerne Tochter gehabt, war mir nie vergönnt. So, ne? Also das vermisse ich schon, aber ich will jetzt kein weiteres Kind mehr haben, so nur deswegen.
Obwohl Miman mit so vielen Geschwistern und Verwandten aufgewachsen ist, beschreibt er seine Kindheit mit einem einzigen Wort.
Einsam. Hm. Warum?
Naja, wie du ja gesagt hast, ich bin das Jüngste von 5 Kindern und dann nochmal mit einem Abstand von 10 Jahren gekommen. Und tatsächlich waren auch meine Eltern waren an dem Zeitpunkt an einem anderen Level gewesen. Ne? Die Kinder waren schon groß und sie konnten sich endlich so quasi selbst entfalten. So, ne? Und dann kommt da nochmal so ein Baby daher. So, ne?
Also eigentlich genau in der Zeit, in der du jetzt gerade steckst. Weil deine
ja, genau, als würde ich jetzt so quasi halt auch nochmal ein Baby kriegen. So, ne?
Ja.
Und ja, dementsprechend so, ich hatte keinen Bezug zu meinen älteren Geschwistern. Meine Eltern waren halt auch, also gut, mein Vater war immer arbeiten gewesen, so, ne? Der hat auch immer Schichtarbeiten gemacht und war auch teilweise über die ganze Woche gar nicht zu Hause, weil er dann irgendwo außerhalb arbeiten musste. Und meine Mutter war halt Hausfrau und Putzfrau, so, ne? Sie ist dann irgendwo noch putzen gegangen nebenbei und so Geschichten. Ja, ich habe mich immer sehr alleine gefühlt.
Also die waren sehr, sehr fleißig, deine Eltern. Haben viel gearbeitet?
Die haben viel gearbeitet, ja.
Und hatten dann dementsprechend auch nicht so wahnsinnig viel Zeit für dich, wie du dir vielleicht gewünscht hättest.
Ja, haben mich dann halt so quasi meinen Teenager-Schwestern aufs Auge gedrückt, die aber auch keinen Bock hatten, die ja auch irgendwie andere Dinge eher im Sinn hatten, sich vielleicht mal mit einem Jungen zu treffen oder so, ne? Dann kannst du halt auch nicht so ein Baby anschleppen. Ja, war halt alles nicht so einfach so, ne? Also.
Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso dir es besonders wichtig ist, mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen? Versuchst du das?
Ich möchte auf jeden Fall, dass sie wissen, dass ich für sie da bin, jederzeit. Ne? Das ist mir definitiv wichtig, weil ja, das ist auch das etwas, was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat. So, ne? Einfach das Wissen so, wenn ich jemanden brauche, dann ist jemand auf jeden Fall da. Manchmal kam ich mir tatsächlich eher wie so Belastung vor, so ein bisschen halt. Ne? Also, ja. Und das Gefühl möchte ich eben nicht an meine Kinder weitergeben.
Und du bist ja nicht in den Kindergarten gegangen. Im Nachhinein wärst du gerne gegangen?
Oh ja. Mein erster Schultag war ein Trauma, ey.
Erzähl.
Also wirklich, also es war echt, ich kann mich schon fast heute noch fast lebhaft daran erinnern, wie ich dann alleine halt so aus der Familie raus und ich hatte ja auch vorher keinen Kontakt zu Deutschen gehabt, war ja nur innerhalb der Familie, bis ich 6 oder ich wurde, glaube ich, mit 7 eingeschult sogar. Ja, und dann kommst du halt da in diese fremde Gesellschaft, so mit dieser fremden Frau, die vorne steht, fremde Kinder um dich herum und du verstehst keinen einzigen. Nee, und das war echt so, ich habe richtig krass geheult. Also ich weiß, ich habe so heftig geheult, dass die Lehrerin meinen Vater in den Klassenraum holen musste, damit der mich rausholt.
Der erste Schultag,
ja. Ja.
Krass. Der soll ja eigentlich so schön sein und ein schöner Start.
Ja, genau,
sein.
Genau.
Du hast dich wahrscheinlich auch mega gefreut auf die Schule.
Ich wusste ja nicht, was mich da erwartet. Ich wusste ja nicht, dass ich von meinen Eltern getrennt werden soll bei diesem. Klar, freut man sich, aber man hat halt andere Vorstellungen wahrscheinlich. Ne? Dann sitzt halt die Mama neben einen und dann kann man spielen mit Kindern. Wahrscheinlich habe ich mir das so irgendwie vorgestellt. Ja, und dann werde ich da einfach alleine gelassen. Das war nicht so toll gewesen.
Und davor hast du einfach sehr viel Zeit mit deinen Eltern verbracht?
Davor war es halt nur innerhalb der Familie. Ne? Also Freunde, andere Kinder waren auch Familienmitglieder gewesen. So, ne? Und, ja.
Hast du dann in deiner frühen Kindheit Romanes gesprochen?
Mhm.
Ja. Und das hat dann beigetragen zum Kulturschock in der Schule, dass da alle eine andere Sprache sprechen? Oder warst du eigentlich dem Deutschen schon?
Ja, klar, die Sprache war natürlich auch das Gravierendste, ne? Halt dieses Nicht-Verstehen-Können. So.
Ja.
Deswegen habe ich da auch bei meinen Kindern immer besonders großen Wert drauf gelegt, dass sie vordergründig halt wirklich eher Deutsch sprechen als jetzt die andere Sprache. So. Gut, jetzt ist es ein bisschen ausgeartet, weil sie die andere Sprache so quasi gar nicht mehr sprechen. Das ist natürlich dann auch nicht so toll, weil ich, keine Ahnung, nicht, dass irgendwie die Sprache jetzt wahnsinnig wichtig wäre für mich. Aber ich finde, Fremdsprachen bringen einen auch weiter. So, keine Ahnung, es kann nie schaden.
Welche Bezüge hast du sonst so zur Roma-Kultur, zum Beispiel zur Musik?
Ganz ehrlich, so ich bin, glaube ich, so ein Typ, der irgendwie so voll zwischen den Stühlen schwimmt. Nicht zu 100% da, aber auch nicht zu 100% da. Irgendwie immer so hin und her am Taumeln. In der Familie sieht man mich auch teilweise als schwarzes Schaf, so, ne? Aufgrund dessen, wie ich lebe, meine Haltung zu gewissen Dingen und all diese.
Also was wird da genau kritisiert an deinem Lebensstil?
Ja, zur Zeit, dass ich mir keine neue Frau suche. Wie kannst du nur ohne Frau leben? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht, die armen Kinder. So.
Alleinerziehender Papa ist dann schon ungewöhnlich.
Ja, das ist sehr unvorstellbar scheinbar irgendwie in unseren Kreisen.
Sind die alle liiert, deine Geschwister?
Ja. Oder? Nee, ja gut, einer meiner Brüder ist, also mein Ältester ist verwitwet, der eine hat sich dann jetzt nach 35 Jahren hat sich seine Frau getrennt und meine Schwester immer schon verheiratet gewesen, immer noch. Und ja, die andere, die war auch immer so problematisch in Beziehungen.
Okay, also die reden dir da so ein bisschen rein. Die wollen das Beste für dich wahrscheinlich.
Ja, natürlich, die wollen natürlich immer das Beste, ne? Aber es ist auch wenig Verständnis einfach, dass man sich vielleicht für einen anderen Weg entscheidet, ne?
Ja. Sinti und Roma erfahren haarsträubende Diskriminierung eigentlich überall. Bei der Polizei, der Ausländerbehörde, im Finanzamt, Jugendamt. Eine Studie von 2018 ergab,
Etwa 60% stimmen der Aussage zu, dass Sinti und Roma zur Kriminalität neigen. Rund die Hälfte fand, sie sollten aus den Innenstädten verbannt werden. 2021, also vor 3 Jahren, kam ein erster staatlich in Auftrag gegebener Bericht heraus, der zeigte, wie normal Stigmatisierung von Sinti und Roma in unserer Gesellschaft ist, wie sehr das Bewusstsein dafür fehlt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für einen Menschen bedeutet, dass ihn im Prinzip kaum jemand da haben möchte. Ich versuche mich in die Lage zu versetzen, wenn mir ständig eingeredet wird, du kannst nichts, du bist nichts, wir wollen dich hier nicht. Ja, dann glaube und verinnerliche ich das doch irgendwann. Unter solchen Voraussetzungen seinen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, ist schwer. Viele stoßen weiter an die gläserne Decke der Chancenungleichheit. Es gibt die andere Seite, erfolgreiche Roma, die stolze Karrieren hinlegen, die Musik machen, Bücher schreiben, hohe Ämter besetzen, aktivistisch sind. Ihre Geschichten werden zu selten erzählt. Und vielleicht habe ich auch mehr Roma kennengelernt, als ich denke. Viele verbergen ihre Identität, um sich vor Diskriminierung zu schützen. Das wurde auch Miman schon als Kind eingebläut.
Du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du dich dann eben als Jugoslawe ausgegeben hast in der Schulzeit. Mm. Weil du eben nicht in dieses Rom-Stigma reingepresst werden wolltest. Erzähl mal, also wie hat sich das angefühlt für dich? Kannst du dich dann noch zurückversetzen in die Zeit?
Mm. Da habe ich auch ein ganz krasses Erlebnis. Muss auch so Grundschule rum gewesen sein, halt mein Z-Wort-Erlebnis, was mein Kind dann so quasi jetzt auch durchgemacht hat. Ne? Also ich habe es halt auch nie hinterfragt, warum ich sagen soll, dass ich Jugoslawe. Ich war ja gewissermaßen Jugoslawe, also das war ja das Land meiner Eltern. So, ne? Also als Kind realisierst du auch nicht den Unterschied irgendwie, dass du ethnisch oder kulturell was anderes bist oder wie auch immer so. Ne? Und hatte ich diese Situation halt in der Schule, wo ein Mädchen irgendwie mich angesprochen hatte und es ging halt darum, wo man herkäme und so und ich sagte eben halt jugoslawisch. Ja, und dann schrie sie mich halt vor der ganzen Klasse an, das muss 2. Klasse gewesen sein, und schrie halt so, du bist gar kein Jugoslawe, du bist ein Zigeuner. So, und ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht mehr die Reaktion drumherum, aber ich weiß das Gefühl, was ich hatte, das war so eine Art ertappt werden. Ertappt werden, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich falsch gemacht hat. Ja, so entblößt werden, so ein Fremdschämen auf einmal so. Ja, dieses Gefühl hat sich echt bei mir eingebrannt.
Miman wollte es anders machen als seine Eltern. Er wollte nicht mit seinen Wurzeln brechen, sondern sie für seine Kinder verteidigen. Als sein Sohn rassistisch beleidigt wird, geht er deswegen in die Konfrontation, schreibt Mails, fordert Gespräche, wird laut.
Ja, und irgendwann kommt halt Damian zu mir und sagt so, ey, was hast du gemacht? Jetzt habe ich wegen dir keine Freunde mehr. Keiner will mehr mit mir spielen. Ja, das ist halt die Sache so, ne? Und das Komische ist halt, ich habe es im gleichen Alter auch erlebt. So, ne? Und meine Eltern haben nicht darauf reagiert und ich fand das falsch. Jetzt habe ich darauf reagiert und es war auch falsch.
So, wie also, man es macht, ist verkehrt.
Ja, so ist irgendwie so, du kannst es nicht richtig machen. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River. Du gehst mit Leuten irgendwie, hast selber vielleicht mit denen gemeinsam die Schulzeit besucht, die Schule besucht. Heute gehen vielleicht unsere Kinder gemeinsam zur Schule. Wir freuen uns, sie gemeinsam auf dem Sportplatz zu sehen, wie süß sie aussehen. Oder wenn wir sie am Schultor abholen und freuen uns, dass irgendwie unsere Kinder gemeinsam so gut befreundet sind. Aber Fakt ist tatsächlich, dass ich und meine Kinder eine völlig andere deutsche Lebensrealität haben, als jetzt, sag ich mal, der, in Anführungszeichen, der Bio-Deutsche sozusagen. Also ich würde uns auch als Deutsch definieren. Also ich würde mich auch als Deutsch definieren. So, ich bin halt hier geboren, hier aufgewachsen, ich habe es mir nicht ausgesucht. So, dann wäre ich vielleicht eher in Hawaii oder so geboren worden oder in Neuseeland, keine Ahnung. Aber man sucht sich halt nicht aus. Ich bin durch und durch deutsch sozialisiert, meine Kinder schon assimiliert. Die sprechen ja gar keine 2. Fremdsprache mehr. Aber trotzdem leben wir eine andere Lebensrealität. Wir haben andere Ängste, die gar nicht gesehen werden. Also gerade nach solchen Geschehnissen wie Hanau oder München, Und dann versucht man mit den Leuten zu reden und dann wird das auch teilweise gar nicht erkannt. Dann ist es immer so, ja, ist aber übertrieben. Nein, nee, die Polizei ist überhaupt gar nicht so schlimm. Sobald meine Kinder 16 sind, kommen sie in dieses Racial Profiling-Ding rein, was ich schon erlebt habe, ja, als 16, ab 16 bis dann 28, Düsseldorfer Altstadt. Es gab kein Wochenende, wo ich nicht einen Adler machen musste, weil gerade ein Polizist an mir vorbeigelaufen ist und meinte, der müsste mich halt irgendwie anhalten, so, ne? Und das wünscht man seinen Kindern halt nicht, ne? Mhm. So, ja, ich gehe einfach in die Altstadt, will Spaß haben und gehe mit meinen deutschen Freunden dahin. Aber ich bin der kontrolliert wird und kontrolliert nicht nur den Ausweis. Nein, die klopfen mich ab, die berühren mich, die betatschen mich, ja? Ich soll einen Adler machen. Gut, mittlerweile nicht mehr mit 46, mit weißem Bart und so. Das fällt man scheinbar aus dem Raster raus. Aber es ist einfach, es ist traurig, demütigend und lächerlich. Und das ist halt auch das, was die Mehrheitsgesellschaft einfach nicht sieht. Hey, lauf doch erstmal in meinen Schuhen, bevor du mir so etwas um die Ohren knallst, weil ich erlebe was völlig anderes.
Hanau im Februar 2020. Ein Mann erschießt aus rassistischen Motiven 9 Menschen, darunter eine Romni und 2 Rom. München im Juli 2016, als ein 18-Jähriger im Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen erschießt, darunter ein Rom und ein Sintu. Nur 2 von vielen Beispielen von rechtsextremer Gewalt. Sie hat eine lange Tradition in Deutschland. Für Miman hat sie sich das erste Mal richtig deutlich manifestiert in Solingen, 1993, als bei einem rassistischen Brandanschlag 5 türkischstämmige Frauen und Mädchen sterben. Da war er 15.
Seit 1993 habe ich Ängste. Da ist mir wirklich bewusst geworden, hey, hier gibt es Menschen. Ich meine, okay, so ein bisschen Anfeindungen und so, die gab es halt immer schon. Damit wird man halt irgendwie groß, ne? Aber dann gab es auf einmal Menschen, die wollten nicht lieber tot als hier sehen. So ganz klar, die haben Kinder ermordet, haben Kinder verbrannt. So, ja, also es ist halt kein Spaß. So, das war richtig, richtig schlimm gewesen. So, ich war damals 15 oder so.
Das ist ja gleich hier in der Nähe.
Das ist hier durchgefahren. Um die Ecke. Ja. So, darum, es war auf einmal unglaublich nah gewesen. So, ne? Ich habe damals halt in Düsseldorf gelebt, ist auch jetzt nicht so weit, ne? Ja, aber dann war es auf einmal vor deiner Haustür. So, und seitdem habe ich tatsächlich diese Ängste so, ne? Und dann wurde es zwischendurch auch wieder besser so, ne? Es war nie weg, so, es war immer da, aber dann wurde es halt besser und seit 2015 steigert sich das exponentiell nach oben und es gibt kein Ende so. Mittlerweile habe ich Angst vor Deportation, dass man mich in den Nordkongo oder wo auch immer schicken könnte, weil ich halt sonst nichts habe, wo ich hingehen könnte. Diese Angst ist real und es ist ja auch Teil meiner Geschichte, meiner Familiengeschichte. So dieses Deportieren, Vernichten, Ausrotten, dieses Ganze, ne? Und das spielt da natürlich auch nochmal mit ein, bei mir jetzt speziell.
Ich gebe zu, vor der Folge wusste ich nicht so viel über die Geschichte der Sinti und Roma. Vor allem war mir nicht klar, wie lange der Genozid an ihnen unter den Tisch gekehrt wurde. Auf Romanes nennt man ihn Poraimos, zu Deutsch das Verschlingen. Noch in den 50er Jahren wird in Gerichten geurteilt, die Verfolgung sei von den asozialen Eigenschaften der Zigeuner, nicht aber rassenideologisch motiviert gewesen. Mit der erstarkenden Bürgerrechtsbewegung der Roma in den 80er Jahren ändert sich was. 12 Sinti treten auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau in einen Hungerstreik. Erst dann, 1982, erkennt die Bundesregierung das Verbrechen an den Sinti und Roma als Völkermord an. Erst seit 2012 gibt es ein Denkmal in Berlin, das durch einen S-Bahn-Bau aber schon wieder bedroht wurde. Mit Blick auf die Geschichte wirkt es wie Ironie des Schicksals, dass Miman bis heute keinen deutschen Pass hat. Warum? Als Kind von Gastarbeitern erhielt er damals, die Gesetzeslage war anders, den mazedonischen Pass, heutiges Nordmazedonien. In seinen 30ern wollte er dann den deutschen Pass beantragen. Das kann man in dem Dokumentarfilm über sein Leben mitverfolgen. Miman kopiert da alles, was er braucht. Gehaltsnachweise, Mietvertrag. Er geht zur Behörde, legt die Dokumente vor. Nichts fehlt. Der Beamte ist zuversichtlich. Miman auch.
Nee, prima. Sieht schon ganz gut aus. Ich gucke mal alles schon mal durch. Die Voraussetzung, ja, das hatte ich ja schon alles vorbereitet.
Genau, Einwohnungstest war ja der Hauptschulabschluss.
Dann haben wir auch die Voraussetzungen. Sprache haben wir damit auch abgeprüft.
Und ich denke, ich habe jetzt alles, die Voraussetzungen, das sieht schon ganz gut aus.
Doch dann kommt alles anders. Mimans Beziehung zur Berliner Freundin geht in die Brüche. Das nimmt ihn ziemlich mit. Er hat keinen Kopf für behördliche Dinge und verpasst eine Frist. Schwupps ist der Antrag abgelaufen und Miman muss von vorne anfangen. Das hat er aber nie gemacht.
Wieso hast du dann nicht nochmal einen neuen Versuch gestartet und die ganze
Zeit? Weil das so demotivierend und so entmutigend und so langatmig ist und irgendwie so, ganz ehrlich, ich hatte den Antrag, den hatte ich hier ewig lang, ich glaube 3 Jahre lang, lag der hier bei mir auf der Fensterbank. Das war immer so, oh nee, ich mach das morgen. Ach nee, komm morgen. Irgendwann war schon die oberste Seite vergilbt von der Sonne, die ganze Zeit drauf geschienen ist. Und ich hab's, ja, es kostet eine richtige Überwindung, einfach wieder dieses ins Rollen zu bringen, wissend, was dann wieder auf mich zukommt.
Du setzt dich ja in dem Verein für Bürgerrechte ein, aber wieso machst du es dann nicht für dich selber?
Ja, wie gesagt, es war, also gut, bei mir muss man ja auch ganz klar sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie in Gefahr, so, ne, dadurch, dass ich nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Es ist jetzt nicht wie bei den syrischen Mitbürgern, die, wenn sie abgeschoben werden sollten, abgesehen davon, dass sie sowieso jährlich ihren Pass erneuern müssen, weil sie immer nur für ein Jahr bekommen und dann müssen sie da 400 Euro an das Assad-Regime irgendwie bezahlen, damit sie den neuen und ihn damit finanzieren, so quasi. Das wollen die ja auch nicht. Und auch dazu würde man die zurückschicken, die wären ja richtig in Gefahr, Lebensgefahr so, ne? Und die herrscht bei mir ja nicht. Ich brauche im Grunde genommen, wäre ich jetzt kein politischer Mensch und mit Reisen habe ich es auch nicht so, im Grunde brauche ich nur einen Ausweis, mit dem ich mich ausweisen kann, ja, dass ich der bin, der ich bin. So, ne? Aber was mir dadurch verwehrt wird, ist eben halt das freie Reisen, behördliche Dinge, die vieles leichter machen, wenn du einfach einen Perso vorlegst, anstatt immer deinen Reisepass mit dir rumzutragen und natürlich das Wählen. Ich meine, eine Demokratie, was ist eine Demokratie ohne Wahlen?
Eine Demokratie ohne Wahlen ist keine. Mimans Kinder haben übrigens den deutschen Pass, weil sich 2000 das Gesetz geändert hat. Und vor kurzem ja noch einmal. In großen Teilen wurde die Einbürgerung vereinfacht, nicht aber für Miman. Als Empfänger des Bürgergelds könnte er momentan keinen Antrag stellen. Er fällt durchs Raster. Doch so soll es nicht bleiben, sagt er.
Ich will mit diesem Lebensabschnitt, der jetzt immerhin 7 Jahre meines Lebens geprägt hatte, so mit der Geburt von Matteo angefangen, dann kam irgendwann mein Vater dazu, dann war Matteo weg, dann wurde es meinem Vater immer schlechter, jetzt ist er auch weg und jetzt muss ich einfach mal wieder mein Leben für mich und für meine Kinder leben. Und dazu gehört dann natürlich auch wieder irgendwie arbeiten zu gehen, in die Gesellschaft rauszukommen und so. Und ich mache momentan halt viel Ehrenamtliches so. Also wir gucken, ich habe auch einen eigenen Verein. Wir gucken, ob wir darüber nicht irgendwie eine Stelle schaffen können, so dass meine Arbeit dann auch bezahlt ist. So. Ich meine, wenn es nicht klappt, ja mein Gott, dann keine Ahnung, gehe ich halt ins Callcenter. Aber ich will halt nicht zu Hause bleiben. So. Irgendwas ist immer noch besser als zu Hause bleiben.
Ich zitiere jetzt mal Goethe. Er soll gesagt haben, 2 Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Wurzeln, solange sie klein sind, und Flügel, wenn sie größer werden. So abgedroschen dieser Spruch klingt, so viel Wahrheit steckt darin. Daran haben sich Miman und ein paar Aktivistinnen orientiert, als sie 2022 ihren Verein With Wings and Roots gegründet haben. Das Ziel? Den Blick auf Migration reframen, also neu gestalten. Weg von der Problematisierung des Themas Migration, mehr Sichtbarkeit für Marginalisierte. Und vor allem Gleichberechtigung und Behandlung unabhängig von Hautfarbe oder Heimatland. Ich habe gelernt, dass der erste Schritt in Richtung bessere Zukunft der Roma getan ist, wenn der Hass gegen sie, der Antiziganismus, aufhört oder zumindest weniger wird. Denn das kennen wir ja von unseren Kindern. Die Flügel beginnen zu schwingen, wenn es einem gut geht, wenn man geliebt wird. Und dafür können wir als Eltern ja viel tun. I stop and wonder how this happened after all. It's been coming. Vielen lieben Dank.
Danke dir. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Ich bin Line von Eichhorn. Und an dieser Folge haben mitgearbeitet Marlene Mengi, Recherche, Christina Weber und Sibylle Giel, Redaktion und Anja Beusterin, Produktion. Danke an euch, liebe Mütter und Väter, dass ihr uns zuhört. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch meldet mit Kritik, Anregungen oder wenn ihr wollt auch mit Lob. Entweder per Mail an elternohnefilter@bayern2.de oder auf Instagram. Alles Liebe, eure Line. Und hier kommt wie immer ein Podcast-Tipp, speziell von uns für euch ausgesucht.
Hey Phoebe, Lust auf Deep Talk?
Klar, kennst mich ja.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger.
Und Psychotherapeutin Marin Wiechers.
Unsere Gäste erzählen uns von ihren großen Krisen, kleinen Triumphen, eben was das Leben ihnen bislang beschert hat.
Mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ganze Leben klappt zusammen.
Ist das die Erfüllung? Ist das das, was du dein Leben lang machen willst?
Es gab da kein Aus. Ich wusste, um mein Kind gut zu begleiten, muss er diese Erfahrung machen können und ich muss diese Angst anscheinend fühlen.
Wir sprechen über Strategien, psychologische Theorien und das, was uns im Alltag weiterbringen kann.
Die Lösung hört ihr wieder ab dem 22. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.